möchte heute eine kleine Predigtreihe beginnen unter der Frage, was ist denn eigentlich eine Baptistengemeinde? So, in den nächsten Sonntagen würde ich gerne zu dieser Leitfrage die eine oder andere Predigt halten, weil es ja schon auch interessant ist, was denn diese Gemeinden, die sich Baptistengemeinden nennen, weltweit, in Deutschland evangelisch-freikirchliche Gemeinden, das ist eine extra Geschichte, aber was haben diese Gemeinden eigentlich zusammen? Denn wenn man mal verschiedene Gemeinden besucht, stellt man fest, die sind doch sehr unterschiedlich. Ich habe ja in Hamburg studiert, in Hamburg gibt es ein paar mehr Gemeinden als hier. Manchmal sind da nur ein paar Straßen dazwischen und die eine Gemeinde ist völlig anders als die andere. Man fragt sich, was haben die eigentlich gemeinsam? Aber es gibt eben schon eine Gemeinsamkeit, dass man sich auch gegenseitig erkennt und man weiß, ja, bei aller Verschiedenheit sind wir eine gleiche Sorte. Wir sind eine Baptistengemeinde. Aber wie gesagt, was ist eigentlich eine Baptistengemeinde? Und da dachte ich mir, da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, da gibt es doch 6 Prinzipien oder Grundsätze oder auf Englisch 6 Baptist Principles. Schon mal davon gehört? Na, dann wird es ja Zeit. Also so spontan aufzählen aus dem Kopf könnt ihr jetzt auch nicht. Ich denke nicht jeden Tag darüber nach. Aber man kann das ja nachlesen, ne, in schlauen Büchern und im Internet. Und ich sage euch jetzt mal, was das für 6 Prinzipien sind, die alle Baptistengemeinden miteinander verbinden. Und das erste ist, dass wir die Bibel anerkennen als Gottes Wort. Und dass alles, was wir tun und lassen, Grund haben muss in der Bibel. Das zweite ist die Gemeinde der Gläubigen. Und deswegen missionieren wir und evangelisieren wir und erzählen wir und werben wir für den Glauben. Das dritte Prinzip, das auffälligste, die Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens. Wir taufen eben keine Säuglinge, sondern Menschen müssen kommen und sagen, ich will getauft werden, weil ich an Jesus glaube und Mitglied der Gemeinde werden möchte. Viertens, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Ja, es gibt Pastoren und irgendwie so. Und trotzdem sagen wir, es gibt keine Hierarchie, es gibt keinen Wertunterschied unter uns. Alle sind vor Gott gleich, egal wer hier vorne steht oder in der Reihe sitzt, egal wer was tut. Fünftens, die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde. Manche, wenn ich das so sage, weiß ich, man muss das verstehen, aber das ist ein anarchistisches Ordnungsprinzip, ne? Und das ist auch nachvollziehbar. Wir wollen keine Herrschaft über uns. Deswegen ist jede Gemeinde selbstständig. Also in anderen Kirchen gibt es ja eine Hierarchie, also eine Herrschaft. Da gibt es irgendwo jemanden, der kann allen Gemeinden sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen. Und dann müssen alle das so machen. Und unsere Gemeinden sind da sehr empfindlich und sagen, nein, was wir hier am Ort machen, zum Beispiel in Überfahrenberg, das möchten wir schon selber entscheiden. Wir hören auch das, was andere Gemeinden machen und wir finden vieles ja auch gemeinsam gut. Aber grundsätzlich sind wir selbstständig. Und sechstens, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Man kann niemanden zum Glauben zwingen, auch nicht unsere Kinder. Und wenn wir in einer Stadt, in einem Land zusammenleben, dann sind nicht alle Christen. Aber alle sollen das Recht haben, nach ihrem Glauben zu leben, in Frieden und Freiheit. Trennung von Kirche und Staat. Nicht der Staat soll bestimmen, was die Leute zu glauben haben. So, dann habt ihr es schon mal gehört. Das also sind die 6 anerkannten und allgemeingültigsten Antworten auf die Frage, was zeichnet denn eigentlich eine Baptistengemeinde aus? Was haben Baptistengemeinden auf der ganzen Welt bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam? Und nun beginnen wir also mit dem ersten Prinzip und die anderen 5 kriegen wir später. Die erste Gemeinde in Deutschland ist 1834 in Hamburg entstanden. Da gab es so einen Bibelverbreiter mit Namen Johann Gerhard Onken, der hatte ein paar Leute gefunden, die waren zu der Überzeugung gekommen, dass man sich auf seinen Glauben taufen lassen und eine Gemeinde gründen sollte, eben ne, eine Baptistengemeinde, haben das dann auch gewagt, haben sich an der Elbe versammelt, Damals war Hamburg ja noch nicht so groß und man konnte das relativ jetzt nicht so mitten in der Stadt, sondern so ein bisschen abseits, aber doch so, dass Leute das mitbekommen haben. Es gibt ein Bild, sicherlich keine Fotografie, aber ein Bild im Internet zu finden, wo das so abgebildet ist. Da sieht man auf der einen Seite, auf dem einen Ufer steht eben die kleine Gemeinde, im Wasser wird gerade einer getauft. Aber auf der anderen Seite, auf dem anderen Ufer, da stehen eben auch Leute und gucken und denken, was machen die denn da, ne? Und ja, irgendwie ist das dann auch schnell Stadtgespräch und die Behörden kriegen das auch mit. Und die Freiheit, die wir heute haben, gab es 1834 eben nicht, auch nicht in der Freien und Hansestadt Hamburg. Und die Frage wurde dann sehr offiziell, was macht ihr da und warum? Und dürft ihr das überhaupt? Dann haben die Geschwister halt eine Vorladung gekriegt auf die Behörde und wurden befragt und auf den Punkt gebracht, warum macht ihr das? Was ihr da macht, war die Antwort, ja, die Bibel hat Schuld. Die Bibel hat Schuld an dem, was wir da gemacht haben. Gemeinde gegründet, Glaubenstaufe, die Bibel hat Schuld. Hat natürlich keiner verstanden. Weil die Behörden natürlich sagen, ja wie, die Bibel hat Schuld. Alle christlichen Kirchen berufen sich auf die Bibel, manche Sekten noch dazu. Das kann ja nun nicht euer Besonderes sein. Also was ist daran denn baptistisch? Wie könnt ihr sagen, die Bibel hat Schuld, dass ihr da so eine komische neue Gemeinde gründet, freundlich formuliert? Ja, was ist denn daran baptistisch? Natürlich verbindet uns dieser Grundsatz, die Bibel als Gottes Wort, mit vielen anderen Kirchen und Gemeinden. Was ist denn daran baptistisch? Ja, dass man im großen Vertrauen auf die Bibel und den Heiligen Geist sagt, die Schrift allein genügt. Da setzen sich ein paar Leute zusammen, schlagen die Bibel auf, lesen, bekommen eine Erkenntnis, sagen, das wollen wir jetzt tun, denn wir denken, Gott hat zu uns gesprochen. Der Heilige Geist hat zu uns gesprochen und dann müssen wir das doch auch tun, was er uns gesagt hat. Und dazu müssen wir die Bibel auch immer wieder lesen und immer wieder neu lesen und müssen Gott in unserer Gemeinschaft zu uns sprechen lassen. Geht das denn? Wie kommt ihr darauf? Ja, steht so in der Bibel. Ich werde jetzt ein paar Stellen zitieren, sage es aber auch immer dazu. 1. Korinther 2, Vers 12. Da steht, wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt. Nicht den Geist der Welt. Und darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und dann sagen die paar Leutchen, die da eben so saßen, das sind wir. Wir, das sind wir. Wir haben diesen Geist erhalten. Darum können wir erkennen, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wow. Und was hat Gott uns denn geschenkt? 2. Petrus 1, 16 bis 21. Wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Und ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Und das haben wir noch immer. Die Botschaft von Jesus Christus, die von den Aposteln herkommt, von den Augenzeugen, die gesehen und erlebt haben, was sie sagen, die sich nicht irgendwelche Geschichten ausgedacht haben, die haben wir noch immer in Form des Neuen Testaments in unserer Hand. Wir können es lesen. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann wird es Gott selber sein, der uns die Augen für die Wahrheit öffnet von dem, was wir da lesen. Und dann springt der Funke über und dann stehen Leute auf und sagen, wir sind Jesus begegnet. Gott hat zu uns gesprochen, wir vertrauen auf das Wort der Bibel. Und ob das richtig oder falsch ist, was wir da lesen, das beurteilt die Gemeinschaft. Wir alle miteinander, denn wir alle miteinander haben den Heiligen Geist. Wenn nur einer von uns kommt und sagt, Gott hat zu mir gesprochen, dann sind wir skeptisch. Aber wenn wir miteinander zu einer Erkenntnis kommen, dann vertrauen wir darauf, dass es der Heilige Geist ist, der uns diese gemeinsame Erkenntnis geschenkt hat. Gemessen am Maßstab des Evangeliums von Jesus Christus. Also es gibt schon einen Maßstab, an dem die Bibel beurteilt werden muss und das, was wir da lesen. Aber der, der das beurteilt, denken wir Baptisten, ist jetzt nicht irgendein kirchliches Lehramt. Nicht irgendein Gremium studierter Leute, aller Ehren wert, die aber dann maßgeblich für alle sagen, was sie denn da gelesen haben. Und es ist auch nicht der Papst oder sonst eine menschliche Institution. Aber auch keine Lehre, die wir aufstellen, die wir der Schrift überstülpen. Das muss ich dann auch mal sagen und wir uns an die eigene Nase fassen, das kann schnell passieren, dass wir dann in Sorge um die Schrift dann doch so schnell einen Käfig drumherum stricken. Und zu eine fundamentalistische Lehre erstellen, weshalb man die Bibel eigentlich gar nicht mehr richtig lesen darf, sondern man hat ja die Lehre der Schrift. Alles in guter Absicht und trotzdem völlig falsch. Einer unserer baptistischen Vorfahren, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, Charles Haddon Spurgeon, großer Prediger seiner Zeit, er hat dazu gesagt, einen Löwen verteidigt man nicht. Das macht er schon selber. Ja, wir müssen um das Wort Gottes keine Angst haben. Es verteidigt sich schon selber und das sehen wir in der Geschichte eigentlich auch. Also der Maßstab ist Gott selbst. In seinem Geist, der für uns einen Namen hat, nämlich Jesus. Und dafür ist uns die Bibel gegeben, liebe Schwestern und Brüder. Die Bibel ist uns gegeben, damit wir in der Bibel Jesus Christus finden. Jesus Christus finden. Es gibt, ja, oder ich sag mal so, ich lehne mich da als Baptist wirklich gerne auch ans Schriftverständnis Martin Luthers an. Nicht gleichbedeutend mit dem Schriftverständnis der Lutheraner, das ist mal was anderes. Aber Luther selber, der hat ein paar gute Dinge gesagt. Er hat einmal gesagt, die Bibel ist für uns die Krippe, darin wir Jesus in Windeln gewickelt finden. Klar ist die Bibel menschlich, sie hat ein menschliches Gewand, ne? Das sind die Windeln. Aber wir finden in der Bibel Jesus. Das schenkt uns Gott. Und deswegen lesen wir die Bibel mit diesem Vorurteil. Wir wollen Jesus finden. Bei Martin Luther heißt das dann, wir suchen das, was Christum treibet. Wir suchen das Evangelium. Wobei man das nun auch nicht zu eng verstehen darf, aber im Kern ist das richtig und meiner Meinung nach das einzige Schriftverständnis, das man christlich nennen kann. Weil es bedeutet, damit zu rechnen, dass eben auch uns Christus begegnen will und dass Jesus uns tatsächlich begegnet. In der Bibel, durch den Geist. 2. Korinther 3 steht was dazu. Aber es bedeutet auch, und auch das eine Formulierung von Luther, dass Christus auch Herr und Meister der Schrift ist. Auch die Bibel beurteilen wir und lesen wir von diesem Maßstab her. Und wenn unter uns beurteilt werden muss, ob unsere Lehren oder Anschauungen richtig sind, dann verlieren wir uns nicht im Klein-Klein, auch nicht im biblischen Klein-Klein, sondern wir fragen, passt es zum Evangelium von Jesus Christus? Oder eben auch nicht. Also letztlich gilt auch beim Bibellesen und in der Frage, was sollen wir tun, was würde Jesus tun? Ja, was würde Jesus tun? Wo finden wir Jesus? Das alles funktioniert aber nicht und hat auch keinen Wert, wenn wir die Bibel nicht lesen, liebe Schwestern und Brüder. Wann habt ihr zuletzt die Bibel aufgeschlagen? Nicht nur für einen Losungsvers. Wann habt ihr zuletzt einfach für euch in dem Bestreben, Jesus zu begegnen, die Bibel aufgeschlagen und gelesen? Das ist auch schon mit Arbeit verbunden. Weiß ich, klar. Die Bibel ist nicht die Bildzeitung. Du kannst die Bibel nicht aufschlagen, drüber fliegen und fertig. Du musst schon auch mal dich konzentrieren und manches vielleicht auch zweimal oder dreimal lesen. Man muss nicht ein studierter Theologe sein. Und die Heilsbotschaft, die findet man wahrscheinlich auch so. Dafür bin ich ja selber das beste Beispiel. Man kann die Bibel aufschlagen, lesen, Gott öffnet einem das Herz, Jesus begegnet dir, du lässt dich bekehren, Halleluja. Aber den Reichtum der Offenbarung Gottes für sich und vielleicht auch für andere erschließen, da muss man schon ein bisschen was investieren. Und ich freue mich immer, wenn jemand kommt und mich fragt, Roland, wie mache ich das denn? Kannst du mir helfen? Bitte fragt mich. Ich kann euch helfen. Es gibt ein paar ganz einfache Tipps. Man muss ein bisschen was investieren, aber das ist schon machbar. Wie gesagt, man muss nicht jahrelang Theologie studieren. Man muss einfach nur den Mut haben, sich hinzusetzen und zu lesen und zu lernen. Jedenfalls freue ich mich immer sehr, wenn jemand kommt, der mehr wissen und tiefer eindringen will in die Bibel. Es gibt für uns heute so viele Hilfsmittel dazu. Es wird uns eigentlich so leicht gemacht, leichter als es jemals die Leute vorher hatten. Aber wollen muss man und tun halt auch. Aber wenn wir Jesus kennenlernen wollen, in der Schrift, nicht nur kurz und oberflächlich, sondern ihn wirklich kennenlernen wollen, weil wir Jesus lieb haben, dann sage ich doch mal, wenn ich jemanden lieb habe, dann interessiere ich mich doch auch für ihn. Ja, bei Menschen sollte es so sein, oder? Wenn jemand euch sagt, ich habe dich lieb und es interessiert ihn einen feuchten Kehricht, wer ihr seid und wie es euch geht, dann zweifelt ihr so ein bisschen, ob das stimmen kann. Die Menschen, die euch lieb haben, die interessieren sich für euch. Die wollen wissen, wie es euch geht, was ihr macht, wer ihr seid. Erzähl was von dir. Wenn wir sagen, dass wir Jesus lieb haben, dann müssen wir uns doch für ihn interessieren. Dann möchten wir doch von ihm alles erfahren. Nicht nur das Notwendigste, nicht nur ein bisschen was. Also wie finden wir ihn? Wie finden wir Jesus? Auch hier wieder ein Tipp von Luther, der gesagt hat, nicht viel lesen, sondern gut Ding. Viel lesen und oft lesen macht fromm und klug dazu. Also, ich sag mal so, ich habe vor vielen Jahren auch gedacht, ich fange an mit dem Bibellesen, ich schlage vorne die erste Seite auf, bei 1. Mose 1, das geht auch noch eine Weile, da stehen interessante Geschichten, irgendwann wird es zäh. Kennt ihr. Die Bibel muss man nicht lesen wie ein Buch von vorne bis hinten, es ist ja eine Bibliothek, es sind viele Bücher und es gibt wichtigere Abschnitte und weniger wichtige Abschnitte. Und das gilt eben auch in der Bibel. Und deswegen ist zunächst mal für uns Christen schon das Neue Testament wichtiger als das Alte, bei allem Respekt. Aber wir suchen ja Jesus, wir wollen ja Jesus finden und das Neue Testament ist die Lehre der Apostel. Ganz besonders gilt für das Neue Testament dieses Lutherwort, dass es die Wiege, die Krippe ist, in der wir Christus in Windeln gewickelt finden. Und da finden wir ihn. Da müssen wir ansetzen. Das Neue Testament ist die Lehre der Apostel, von der die Apostelgeschichte spricht, 2,42. Sie blieben täglich beieinander in der Lehre der Apostel. Wie sollen wir das denn machen, Lehre der Apostel? Wir haben ja keinen mehr. Doch, wir haben die Lehre der Apostel im Neuen Testament. Und dann sind im Neuen Testament natürlich auch erstmal die Evangelien, die Bücher, wo wir Jesus finden. Da hören wir von ihm, da sehen wir ihn. Lasst eure Fantasie spielen, geht mit Jesus durch Galiläa. Stellt euch vor, ihr seid dabei, als er die Bergpredigt hält. Jesus spricht zu euch, er ist da, seid ihr auch da? Manches kann man vertiefen und muss man immer wieder lesen, vielleicht sogar auswendig lernen. Ganz unpopulär heutzutage, aber neulich las ich noch wieder, dass das empfohlen wird. Und gewisse Dinge sollte man auswendig lernen. Und wir, wozu? Um zu wissen, wer Jesus ist und was er möchte. Was er möchte, dass wir tun. Jetzt entfernen wir uns ein bisschen von Luther. Man muss den Martin Luther ein bisschen ergänzen. Bei all seinen Verdiensten hat Gott ihn ja auch ergänzt durch andere Reformatoren, die dann nochmal einen anderen Akzent gesetzt haben. Zwingli, Calvin, aber auch unsere täuferischen Vorfahren. Wir müssen verstehen, dass das Christuswort immer Zuspruch und Anspruch ist. Beziehungsweise, ja, Zuspruch und Anspruch ist. Dass Gott uns kräftig zusagt, dass er uns liebt, muss eine Frucht haben, nämlich dass wir ihn auch lieben, indem wir tun, was er möchte. Das Evangelium ist ja kein Piep, 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 Gott hat uns alle lieb und dann machen wir wieder, was wir wollen. Es ist ja Gottes Wort, das Wort des Herrn, des Königs, dem wir entsprechen sollen mit unserem Leben. Einer unserer Vorfahren hat so schön formuliert, dass das eben nicht geht. Christus erkennen, wenn man ihm nicht mit dem Leben nachfolgt. Wenn Jesus nicht unser Ein und Alles ist, dem wir jeden Tag nachfolgen. Was immer das für uns konkret bedeutet. Aber dass wir wirklich unser Leben leben mit Jesus an unserer Seite. Dann wird es nicht funktionieren. Jesus selber sagt es übrigens auch so. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich Herr? Herr. Und tut nicht, was ich sage. Das gehört schon zusammen. Und finden wir in den Evangelien. Ja, aber dann dazu auch der Römerbrief, der das Evangelium nochmal klar werden lässt. Zur Not auch der Galaterbrief, der ist kürzer, gleiche Botschaft. Wenn man das gelernt hat, dann wird man wie die Apostel, denen auch zuerst Jesus begegnete, auch im Alten Testament Jesus finden. Tatsächlich. Wenn wir Jesus kennen, dann finden wir auch im Alten Testament Jesus. Es ist ja der gleiche Gott. Zuerst und am wunderbarsten wahrscheinlich bei den Propheten. Dann geht uns ein Licht auf, so wie es den ersten Christen gegangen ist, als sie da, nachdem sie Jesus kennengelernt haben, den Auferstandenen, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Dann lesen sie Jesaja 53 und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Und so ähnlich wird es uns auch gehen. Jesaja, Jeremia und von da aus weiter sogar bis zu Mose. Dazu gehört aber auch, dass man ein bisschen die Sprache der Bibel lernt. Man sollte mehr als eine Übersetzung haben. Alle Übersetzungen sind gut, außer, sag ich mal, der Neue Weltbibel der Zeugen Jehovas. Und bei Schlachter 2000 muss ich auch was kritisieren. Aber ansonsten, jede Übersetzung ist gut. Ein biblisches Wörterbuch. Für jede Auslandsreise, oder macht ihr das nicht so, für jede Auslandsreise nimmt man sich ein Wörterbuch oder einen Sprachführer. Man möchte ja wenigstens 3 Sätze in der fremden Sprache sagen. Warum nicht auch für die Bibel? Warum nicht auch fürs Bibellesen ein Wörterbuch? Ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen. Die biblische Sprache, die biblische Begrifflichkeit, darin offenbart sich Gottes Geist. Und es ist wichtig, dass wir die Begriffe so verstehen, wie Gott sie verstanden haben will. Dazu hilft uns ein biblisches Wörterbuch. Aber dann gehört bei all dem natürlich auch dazu, dass man sich diese Erkenntnisse zu eigen macht. Und dass man gegen den Strom schwimmt. Das wird euch manchmal komisch vorkommen. Ihr denkt, so ist das in der Bibel gemeint? Ja, in der Sonntagsschule habe ich es vielleicht anders gelernt, keine Ahnung. Oder ich habe immer gedacht, es wäre so. Und dann ist es in der Bibel doch anders. Ja, dann macht euch diese Erkenntnis zu eigen und schwimmt auch gegen den Strom eures eigenen Denkens. Ich denke, das ist es, was Paulus meint, Römer 12. Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir nehmen da als Baptisten den Mund ziemlich voll. wenn wir sagen, die Bibel reicht uns und sie ist auch schuld an unserer Existenz. Aber wir haben doch recht, wenn wir es recht verstehen, was wir da sagen. Wenn wir diese Wurzel auch nicht verlassen, weil nur auf diesem Grund auch die Früchte des Evangeliums wachsen können. Nur so kann man die Freiheit der Kinder Gottes leben. Wieder mit Luther gesprochen, frei und niemand untertan und zugleich ein Sklave aller und allen dienstbar. Das geht nur, wenn wir in der Bibel fest verwurzelt sind und das Evangelium kennen, das Evangelium von Jesus Christus. Auf die Bibel bezogen heißt das, die Schrift ganz einfältig liebhaben und sie wertschätzen. Und trotzdem nicht am Buchstaben kleben. Und Gott das eigene Wort im Mund rumdrehen. Sondern in großem Vertrauen auf das Reden des Heiligen Geistes die Bibel miteinander lesen und tun, was uns gesagt ist. Das ist der Ursprung der christlichen Gemeinde überhaupt. So ist christliche Gemeinde von Anfang an entstanden und hat darin ihre Eigenart, dass Jesus lebt, dass er in seiner Gemeinde gegenwärtig ist. Kein großer Mensch aus der Vergangenheit, den man verehrt, wie in der Synagoge Mose. Ja, die Synagoge verehrt Mose als einen großen Menschen der Vergangenheit. Die christliche Gemeinde verehrt Jesus als den Gegenwärtigen, im Heiligen Geist Gegenwärtigen, Gott und Heiland. Das ist der Unterschied. Und daran haben die ersten Baptisten versucht anzuknüpfen. Im 17. und 19. Jahrhundert in England und Deutschland. Nehmen wir die Bibel doch einfach ernst und beim Wort und leben wir so, wie doch Gottes will. Und heute können auch wir nichts Besseres tun als genau das, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn uns dann einer fragt, wie wir auf all das kommen, was unseren Glauben und unsere Gemeinde ausmacht, dann wollen wir auch einfach sagen, die Bibel hat Schuld. Die Bibel hat Schuld. Aber lasst uns auch miteinander dafür sorgen, dass das stimmt. Amen.